palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Schönen guten Tag, hier ist Serie Amore. Mit mir Mario Rieker und Sportskamerad Soike ist zugeschaltet aus dem hohen Norden.
Was ist dieser Tonfall? Hallo. Ich habe ein bisschen Angst. Du hast angekündigt, hat das was mit dem E-Mail-Thema zu tun, dass du vom
Pass auf. Grüße in die Runde. Wir gehen rein. Und zwar mit einer Nachricht, die wir von Rainer bekommen haben. Betreffend der letzten Folge. Ciao ragazzi, kurze aber feine Folge. Ich finde es immer wieder rührend, wenn erfolgreiche Italiener in ihre Heimat zurückkehren oder dort Vereine oder Sonstiges fördern. Kenne eine ähnlich gelagerte Geschichte bei einem Weingut in der Toskana. Grazie Rocco, und die Fiorentina wird die Klasse halten und in der oberen Tabellenhälfte landen. So, danke, liebe Grüße Rainer. So, und jetzt kommt das Postskriptum. Lernt mal das italienische Alphabet. Sich am Anfang über CCI, über und CHI quälen, Klammer auf, CH vor I oder E ist im Deutschen ein K, Klammer zu, aber später lästern, weil der Italiener über Füllkrug stolpert, ist so wie liegen am Pool mit Handtüchern reservieren. Generell ist das im Podcast gesprochene Italienisch zum Teil zum Haare raufen. Versucht mal rollende R einzustreuen. Liebe Grüße, Rainer. Ich muss tatsächlich sagen, er hat einen Punkt. Er hat einen Punkt. Lustig ist, dass ich paar Tage davor einem Kollegen so eine Liste geschickt habe, die ich mir mal gemacht habe mit wann, wie, wo C entweder weich oder hart ist. Ja. Und aber ich wollte auch noch mal sagen, das habe ich ihm auch geschrieben, gelästert hätten wir natürlich nie. Ich bin über diese Namensaussprache der italienischen KollegInnen meist positiv amüsiert. Ich glaube, das Thema hatten wir auch schon mal mit Leverkusen, ne? Frimpong. Ja, aber natürlich, man muss vielleicht auch dazu sagen, dass die E-Mail aus Österreich kommt. Ja, aber Rainer zuliebe, starten wir nochmal neu in den Podcast. Also, andiamo.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italien Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Saluti ragazze e ragazzi, ecco Serie Amore con me Mario e naturalmente Mario Soike.
Ciao.
So, Grüße. Aber wollte ich mal sagen, man kann mich natürlich, man triggert mich schon, wenn man mir Eigenschaften von Kartoffeln zuspricht, aber wahrscheinlich so eine kleine Kartoffel lebt natürlich in allen von uns. Was ist so deine kartoffeligste Eigenschaft? Würdest du sagen? Mal abgesehen davon, und das kann ich an dieser Stelle auch mal so wie bei so einem Ehestreit, seit 30 Jahren, wie du beim Essen atmest. Dass du, also ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster raus, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du wiederholend die Hafenstadt mit den zwei Fußballclubs Sampdoria und CFC falsch aussprichst.
Ich?
Ja.
Bestimmt, ja.
Ich glaube nämlich, es ist Genua, nicht Genua. Weil es ist ja auch Giovanni und nicht Giovanni. Naja, wie auch immer. Also jetzt, was ist deine kartoffeligste Eigenschaft?
Bezugnehmend auf eine aktuelle politische Debatte, habe ich, glaube ich, so ein, und das finde ich selbst eigentlich ganz schlimm, es ist so ein bisschen so ein preußischen Arbeitsethos, weißt du, mit so erkältet auf jeden Fall arbeiten gehen und so, ne, Herr Bundeskanzler? Ja. Durchschnitt von 1,5 Fehltagen in den letzten 7 Jahren oder so. Danke auch, Fritz.
So, sehr gut. Ich würde sagen, bei mir ist es, ja, also dass ich es gerne ordentlich hätte, dasselbe aber nicht hinbekomme und dann Fingerpointing bei anderen betreibe. Ich finde, das ist für dich auch sehr deutsch.
Ja, schon, auf jeden Fall.
Ja, gut. Aber ansonsten, getroffene Schäferhunde bellen ja auch. Und weil ich ja gesagt habe, die Nachricht kommt aus Österreich. Wobei, die verstehen auch ein bisschen Humor, oder? Die gehen zum Lachen nicht in den Keller. Der Keller ist für andere Sachen da.
Uff.
Nee, aber was ist, können wir noch irgendwelche Ressentiments bezüglich Österreichern hier droppen, dass wir ein bisschen uns revanchieren? Ich muss tatsächlich übrigens sagen, österreichischer Humor, ich liebe es. Müsst euch mal die Folge Willkommen in Österreich mit Toni Polster und Andreas Herzog reinziehen. Mhm. Ich könnte tatsächlich auch bei YouTube binge-watchen, Andreas Herzog bei irgendwelchen Podiumsdiskussionen, wie er alte Geschichten erzählt. Ja, ansonsten, was, weißt du, was oft vorgekommen ist? Ich glaube, wir hatten das auch mal im Podcast. Das ist, ich weiß nicht, woran das liegt, dass aus dem, also es sind natürlich auch nicht alle, wobei, also man muss ja natürlich bei Klischees immer sagen, alle, aus dem Nichts raus Leute, bei denen ich das sonst auch nicht gedacht hätte, die anfangen immer Red Bull zu verteidigen. Und Didi Mateschitz.
Passiert das?
Das passiert schon, ja. Ei, so von teils eigentlich eher auch vielleicht irgendwie linken Personen in meinem Umfeld, wo dann irgendwie gesagt wird, ja, aber man muss schon sagen, dass da gute Arbeit und was der auch alles so gemacht hat. Da sage ich immer, hey Kollege, wenn Didi 30 Jahre früher auf die Welt gekommen wäre, der hätte eigenhändig die Autobahn mitgebaut.
Kann ich nicht ausschließen.
Ja. Oder zumindest gesponsert. Überleg dir das mal. Grenzposten mit Red Bull Cappy.
Geil.
So, ja. Keine Ahnung, wie wir da jetzt hingekommen sind. Ne? Aber, ja.
Schon von Kulturfatalismus oder so zu sportlichem Fatalismus und direkt nach Kampagnen gehen, oder?
Ja, das ist eigentlich ein guter Übergang. Aber wollen wir uns eigentlich direkt auf den Titelvorschlag von Francesco einigen an dieser Stelle?
Ja.
Ja, also ja. Der hat nämlich geschrieben, ich weiß, gleich gibt's noch Dementorenfußball. Trotzdem schon einen Titelvorschlag und Hot Take. Nämlich der hat geschrieben, konnte nur schief gehen. Also ich glaube, dieses Wortspiel mit konnte ist die letzten Wochen öfter mal reingeflattert. Francesco schreibt weiter, denn ich bin mir relativ sicher, dass Antonio nicht über die Saison hinaus in Neapel weitermachen wird, wenn man in der CL ausscheidet, wonach es mit so einer Leistung gegen Chelsea aussieht. Ja.
Ich kann Chelsea natürlich nicht einschätzen. Ich weiß nur, dass die auch gerade den Trainer gewechselt haben und vermutlich bis dahin noch 5 neue Spieler verpflichtet haben, die dann da in der Startelf stehen. Napoli aber ja vielleicht auch. Ah nee, die haben kein Geld.
Ja.
Mist, das hat die Serie A verboten. Aber ja, ohne das Spiel gegen Kopenhagen, das grandiose 1:1 gesehen zu haben, ist der so der erste Platz, ich glaube Platz 25 aktuell Napoli.
Ja.
Damit scheidet man direkt aus.
Ja, das wäre schon heftig. Mhm. Lass doch da mal so generell kurz über die Europapokalergebnisse gehen. Also Inter hat gegen Arsenal verloren. Das, was ich so mitbekommen habe und was immer wieder auch Kollege Hagemann, der das in der Konferenz kommentiert hat, gesagt hat, war das aber schon über weite Strecken ein Duell auf Augenhöhe. Also Inter sehr giftig. Arsenal, glaube ich, auch mal wieder nach dem Standard getroffen. Dies, das. Bedeutet aber auch, dass Inter jetzt auch nicht safe in den Top 8 ist. Ja, Kopenhagen habe ich gesehen. Dieses 1:1 von Napoli, das war wirklich bodenlos. Also machst das Tor, dann kriegt Delaney die berechtigte rote Karte und dann tust du in fast 60 Minuten Überzahl gar nichts fürs Spiel gefühlt. Also es ist auch so lahm alles und dann steht es irgendwann 1:1 und dann wieder, also wahrscheinlich waren das die letzten Minuten von Lorenzo Lucca, die ich im Napoli-Dress gesehen habe. Aber Junge, ey, der läuft rum wie Falschgeld.
Er ist auch, also er ist nicht mehr da.
Ah, siehst du?
Ja.
Und ansonsten, Atalanta hat halt eine Führung gegen Bilbao weggeschmissen.
Das hat mich auch ein bisschen getroffen ist vielleicht das falsche Wort, aber ich dachte so, die haben ja geführt und dann habe ich das im Live-Ticker gesehen und dachte, ach guck mal, ja, die sind jetzt in der Live-Tabelle, sind die irgendwie Vierter oder so und halten da jetzt so ein bisschen die Ehre der Serie A hoch.
Die waren teilweise sogar kurz Dritter.
Ja.
Als ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt, als Wo war ich da? Also ich war in der Allianz Arena. Ach genau, da hat Bayern noch nicht geführt, meine ich. Da war Atalanta sogar Dritter und ich habe mich vor dem Spiel mit dem Kollegen Karasch, mussten wir so Hot Takes und Sachen zur Champions League raushauen, habe ich beim Most Underrated Team Atalanta gesagt. Und ja, sind sie ja trotzdem noch, vielleicht sind sie jetzt dadurch noch wieder underrateder und ziehen dann in den Playoffs richtig einen raus, aber der Kollege Groß, der das kommentiert hat, meinte auch, also das Spiel dominiert und dann halt weggeworfen. Hm. Also, ja.
Aber ist ja, also vielleicht schaffen sie es ja noch, also sowohl Inter als auch Atalanta sind punktgleich. Mhm. Mit Newcastle, Chelsea und PSG. Und die sind auf Platz 6 bis 8. Und dann, ich weiß, geht das ums Torverhältnis? Ja, direkter Vergleich geht ja nicht, ne? Also muss Torverhältnis sein.
Ja.
Und die spielen jetzt noch, die spielen bei Union Saint-Gilloise. Das ist Atalanta. Und Inter spielt beim BVB.
Ja.
Und, na, also absolut ausgeschlossen, dass sie es noch da auf einen dieser ersten 8 Plätze schaffen, ist es ja auf jeden Fall nicht.
Stimmt. Theoretisch Inter und Juve auch noch mit der Möglichkeit, unter die Top 8 zu kommen, oder?
Genau.
Ja.
Juve spielt in Monaco.
Mhm.
Und da sehe ich eigentlich aktuell so von der Formkurve her und eben auch dem Gegner, gegen den sie spielen, recht gute Chancen, dass das auf jeden Fall gewonnen wird.
Mhm.
Ja, bei Inter muss man halt, also Inter hat halt, du sagst, die haben gut mitgehalten gegen Arsenal oder waren giftig und auch vielleicht gleich gut oder sogar mal ein bisschen besser, aber halt trotzdem wieder Spitzenspiel verloren, ne?
Stimmt. Ist das Spiel gegen BVB ein Spitzenspiel?
Das ist die Frage.
Ah, ist Inter für mich klarer Favorit, muss ich sagen.
Eigentlich muss ja. Eigentlich, ja.
Juve, gute Ausgangssituation geschaffen, weil sie eben 2-0 gegen Benfica zu Hause gewonnen haben. Ne?
Das ja, Mourinho geschlagen, das tut, glaube ich, der schwarz-weißen Seele auch ganz gut.
Glaube ich auch. In der Europa-Liga wurde ja auch gezockt, die Conference League ist ja schon durch zu diesem Zeitpunkt. Oh, der Kollege Hunke hat sich bei dir gemeldet, habe ich gehört.
Das ist korrekt. Ich denke mal, er hat für RTL kommentiert, weil da läuft das, glaube ich, oder?
Mhm, Europa League. Ja.
Und hat mir geschrieben, dass es eine Masterclass von Gasperini gewesen wäre. Und Markus war ja mit dem Gasperini-Eschen Fußball gegen Milan eigentlich bis auf die Torausbeute auch ganz zufrieden.
Das ist richtig. Das weiß ich bei dem Stuttgart-Spiel nicht genau, ehrlicherweise, wie viel Gasperini da schon drin war. Wir können ja gleich noch über das Spiel gegen Milan reden. Ich würde natürlich interessieren, dass wie viel das Spiel von einem Robi Hunke, das war, dass er von Gasperini gesehen hat. Aber ein absoluter Fachmann. Grüße gehen raus. Folgendes. Aber wir haben auch noch eine Einsendung aus VfB-Sicht bekommen, tatsächlich. Und zwar einen schriftlichen Stadion-Reise-Erlebnisbericht von einem lieben Christian. Und den würde ich dann hier gerne an dieser Stelle einmal einbringen. Könnt ihr natürlich auch jederzeit gerne machen, zum Beispiel auch, wenn ihr jetzt irgendwie nicht die Möglichkeit habt, gerade was aufzunehmen etc. pp. Also sind wir auch immer dankbar dafür. Und wenn ihr euch zum Beispiel mit der Feder oder der Tastatur leichter tut, immer her damit. So, los geht's, reingehen wir. Ciao a tutti und Grüße aus dem Flughafen in Rom. An dieser Stelle folgt ein kleiner Reisebericht von mir zum Auswärtsspiel des VfB in der Europa League bei der Roma. Grund der dreitägigen Reise nach Rom war ursprünglich das DFB-Pokalfinale in Berlin, für welches mein Vater mir und meiner besseren Hälfte seinerzeit schweren, aber guten Herzens seine 2 Tickets abtrat. Als kleines Dankeschön reifte somit nach der Auslosung der Europa League-Gruppenphase in mir die Idee, mich mit einer Reise nach Rom zu revanchieren. Edel, edel, ey. Also auch komplett uneigennützig natürlich, ne? Nach Terminierung des Spiels wurde somit sogleich Flug und Hotel zu erschwinglichen Preisen gebucht. Schwieriger gestaltete sich da die Kartenbeschaffung, da man über den VfB leider in Sachen Tickets leer ausging. Plan B sah also vor, ganz entspannt in Anführungszeichen, Tickets im neutralen Bereich zu besorgen. Dank den vorausgehenden Auftritten der Frankfurter Eintracht im Calcioland Italien waren Tedeschi außerhalb des Gästeblocks kategorisch verboten. Dies führte zu der skurrilen Situation, dass man im freien Vorverkauf der Roma mit jedweder Nationalität hätte problemlos Karten bestellen können, nur Personen mit Geburts- und oder Wohnort in Deutschland war es versagt, ins Stadion zu gehen. Anders sah es hingegen bei unseren Nachbarn aus Österreich und der Schweiz aus, sodass wir kurzfristig eine andere Nationalität annehmen mussten. Na, siehst du mal. Stark. Nachdem die Anreise unspektakulär absolviert wurde, führte uns unser erster Weg zum Stadio Olimpico, wo wir ein bisschen spotteten. Passenderweise befand sich vor Ort auch schon ein Fanartikelstand, an welchem wir uns mit Spieltagsschal eindecken konnten. Das ist gut dafür. Spieltagsschal ist sehr gut, so, um in der Touri-Masse unterzugehen. Klammer auf, wir wollten ja tags drauf möglichst wenig auffallen. Sehr gut, sehr gut. Der Spieltag wurde vormittags und nachmittags mit dem üblichen Sightseeing verbracht, ehe wir uns frühzeitig zum Stadion aufmachten, um zur Stadionöffnung vor Ort zu sein. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war unser Ruhepuls aufgrund der Aufregung und Anspannung in vermutlich besorgniserregenden Höhen. Die erste Hürde absolvierten wir überraschend souverän. Nachdem wir bevorzugt junges Ordnerpersonal aufsuchten, zeigten wir statt unserem deutschen Personalausweis unser Krankenkassekärtle. mit welchem wir dank Namen und Geburtsdatum passieren durften. Ey, richtig smart, Mann. Das ist gut, Mann. Ey,
das sind die Tipps fürs Leben auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall, Mann. Ey. Es folgte die übliche Leibesvisitation, ehe die zweite Hürde in Form eines Drehkreuzes samt erneutem ID-Check bevorstand. Während ich eine junge Dame erwischte, die mich passieren ließ, hatte mein Vater weniger Glück mit seinem Ordner, der ihm entgegnete, "Wait for police." Unser Puls war nun natürlich jenseits von Gut und Böse. Glücklicherweise gab sich der hinzugezogene Carabinieri mit dem passenden Namen auf dem Krankenkassengärtle zufrieden, sodass auch mein Vater passieren durfte. Das anschließende Glücksgefühl war unbeschreiblich. Leider sollte es aus unserer Sicht aber auch der einzige Glücksrausch an diesem Abend für uns bleiben. Unsere Plätze befanden sich auf der Distinti Nord-Est, angrenzend an die Gegentribüne und quasi vis-à-vis zum Gästeblock am anderen Ende der Kurve. Die Zeit bis zum Spiel verging auch relativ schnell, sodass der Anpfiff immer näher rückte. Mein absolutes Highlight an diesem Abend war aber ohne Frage die Roma-Hymne. Faszinierend, mit welcher Inbrunst und mit welchem Stolz die Römer diese Hymne zelebrierten. Absolut magisch. Das Spiel gestaltete sich relativ ausgeglichen. Zu Beginn hatte der VfB den etwas besseren Start. Mit fortlaufender Dauer kam die RS aber immer besser ins Spiel und traf nach 40 Minuten durch einen sehenswerten Angriff, den Pisili zum 1-0 Pausenstand veredelte. Kurz nach Wiederanpfiff gab es große Chancen auf beiden Seiten. Ein Treffer für den roten Brustring hätte die Mannschaft sicherlich zurück ins Spiel geholt. Ein Gegentreffer wäre jedoch zu diesem Zeitpunkt auch gefühlt der vorzeitige Knockout gewesen. Dem VfB fehlte heute einfach die Kaltschnäuzigkeit, die sie zuvor vor allem in Leverkusen und teils gegen Frankfurt an den Tag gelegt hatten. In der Folge vergeigte die Mannschaft mehrere gute Chancen, sodass wir nach dem erneuten Pisili-Treffer in der 93. Minute die alte Fußballweisheit, wenn du sie vorne nicht machst, resümieren mussten. Oh, die Fußballweisheit habe ich heute nochmal in Bezug auf die Roma vielleicht parat. Die Stimmung auf Römerseite war nach den Toren kurzfristig enorm. Allgemein waren wir jedoch eher enttäuscht. Da hätten wir uns von der legendären Kurve Sud definitiv mehr erwartet. Die Stimmung im Gästeblock wirkte hier schon etwas motivierter, sodass sich der schwäbische Anhang durchaus das ein oder andere Mal Gehör im weiten Rund verschaffen konnte. Die besten Momente hatte die Cannstatter Kurve logischerweise besonders dann, wenn die gesamten 3500 Stuttgarter die Stimme erhoben. Besonders amüsant war zu beobachten, wie schnell vom Heimpublikum direkt auf die Roma-Roma-Waffa-Rufe aus dem Gästeblock, nennen wir es mal, reagiert wurde. Der römische Gegenkonter folgte wenig später mit dem brachialen Überstimmen des Allee-VfB-Gesangs mit einem Allee-Forza-Roma-Allee. Durchaus beeindruckend, wenn das Stadion dann mal gemeinsam die Stimme erhob. Leider, wie gesagt, unserer Meinung nach viel zu selten. Optisch war das Gesehene jedoch auch eher mager Kost, da auf beiden Seiten keine Choreografien oder Pyroaktionen zu vermelden waren. Hinzu kam, dass man in der Heimkurve sicherlich auch schon mal mehr Schwenkfahnen im Einsatz hatte, sodass das Bild für Römerverhältnisse eher etwas mager daherkam. Die vermutlich strikten Vorgaben im Gästeblock ließen leider auch kein Fahren mehr zu, wie man es sonst von der Cannstatter Kurve gewohnt ist. Diese konnte jedoch immerhin noch positiv durch das wichtige und richtige Spruchband Transferte libere per tutti sowie ein Gedenkspruchband für Ciro Piero, einen kürzlich verstorbenen Roma-Ultra, auffallen. Zu Gast waren im Gästeblock optisch erkennbar die Freunde aus Reutlingen, Cesena, Saint-Étienne und Kaiserslautern. Ja, muss jeder selbst wissen, ne? Also das erste Spruchband natürlich bezog sich auf Reisefreiheit. Zusammenfassend muss man sicherlich zugeben, dass der Roma-Sieg durchaus in Ordnung geht. Besonders bitter aus VfB-Sicht ist natürlich die Tatsache, dass Gasperini seine B11, Klammer auf, nur 4 Spieler aus der üblichen Startelf, Klammer zu, aufs Feld schickte, was an diesem Abend ausreichend für den VfB war. Besonders positiv fielen uns jedoch Roms Kone auf, der im Mittelfeld extrem viele Bälle erkämpfte, sowie Soule, der immer, wenn er am Ball war, für Gefahr und Chaos in der Stuttgarter Verteidigung sorgte. Die Roma darf sich nun also höchstwahrscheinlich über das Auslassen der zusätzlichen Quali-Runden freuen, während der VfB in selbiger antreten darf und nochmals 2 weitere englische Wochen zu absolvieren hat. Nichtsdestotrotz war das ein schönes Stadionerlebnis, das wir so gerne mal wieder erleben würden. Das nächste Mal dann vielleicht eher mit einem besseren Ergebnis. Nach all der Scheiße geht's auf die Reise. Stuttgart International.
Ich fand das auch ein sehr, sehr schönes Stadionerlebnis.
Absolut, finde ich auch. Also auch die geschriebene Form hat durchaus seinen Charme. Sehr, 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 sehr schön. Ja, gleich, wir reden noch mehr über die Roma und auch Beobachtungen, die dann vielleicht auch an dieses Spiel anknüpfen. Machen wir einmal den Europapokal rund. Bologna einen Punkt gegen Celtic geholt, und zwar nach 0-2 Rückstand, da die Schotten irgendwann in Unterzahl gespielt haben, meine ich auch. Ich glaube, Bologna hätte das Spiel auch gut und gerne noch drehen können, aber somit nicht ganz so gut tabellarisch wie die Roma da. Die Roma, glaube ich, macht sich, wie Christian auch gesagt hat, auf dem direkten Weg in Richtung Achtelfinale, nehme ich an.
Genau, da gibt es mit 15 Punkten den 6. Platz aktuell, und Bologna hat 3 Punkte weniger auf dem Konto und ist irgendwie dann im Mittelfeld irgendwo und hat 2 Punkte Rückstand auf Real Betis, und die sind 8. Und damit ist, glaube ich, auch punktgleich wie der VfB, und damit, also da muss es dann schon mit dem Teufel zugehen, dass das noch klappt am letzten Spieltag. Da geht es auswärts gegen Maccabi Tel Aviv für Bologna, und die Roma muss nach Athen zu Panathinaikos. Also ausruhen darf man sich da auf dem Polster, glaube ich, nicht.
Ja, das ist richtig, das ist richtig. Und ich glaube, der Roma wird es schon auch gut tun, dann das, was Christian beim VfB gesagt hat, diese 2 zusätzlichen englischen Wochen zu vermeiden. So, Transferphase ist, Marius.
Toll.
Toll, bring uns auf den Stand.
Ja, wir haben ja schon über Napoli geredet, und da war die Aktivität in der vergangenen Woche groß. Jetzt, also die dritte Transferwoche von 4 ist gelaufen, und jetzt beginnt die letzte, und am nächsten Montag, wenn wir aufnehmen, ist der Deadline Day. Da liegt mein blaues Shirt
so
für bereit, bevor du die Frage stellst, die übliche. da fahre ich dann zum Spätdienst ins Büro für die Nachtschicht.
Super. Ja. Hast du dir gewünscht?
Ja, nee, aber war jetzt auch also 2 Jahre nicht, glaube ich. Also es ist schon okay.
Okay.
Naja, auf jeden Fall, Napoli hat die erst im Sommer für sehr, sehr viel Geld verpflichteten Noah Lang und Lorenzo Lucca schon wieder abgestoßen, in Anführungszeichen. Über Lang hatten wir letzte Woche schon geredet, der ist jetzt in Istanbul und bildet die Flügelzange des Todes mit Leroy Sané. Laie mit Kaufoption, genauso wie bei Lucca, der zu Nottingham Forest gewechselt ist. Und das ist kein Transfer, den Evangelos Marinakis sich nicht von der KI hat ausspucken lassen. Ne?
Der hätte mal Sand sich anschauen sollen in den letzten 6 Monaten. Ey.
Ja.
Okay.
Da, davor wurde die Kaufpflicht mit Udinese getriggert. Das heißt, Napoli hat jetzt schon 35 Millionen Euro für Luca ausgegeben. Das ist auch genau die Summe, die sie wieder reinholen können, wenn Nottingham die Kaufoption zieht. Meine englischen Kollegen gehen davon aus, dass das nicht passieren wird.
Oh, ist das herrlich.
Ja. Oh. Ersatz ist aber auch schon da.
35 Millionen für Lorenzo Luca. Bist du bekloppt, ey.
Ja, ich weiß auch nicht. Italienische Spieler haben in der Serie A einen extra Aufschlag sozusagen. Das ist jetzt in den letzten Jahren schon häufiger so gewesen, während sie dann aber eigentlich ins Ausland vielleicht für ein bisschen weniger gegangen sind. Das war jetzt bei Luca auf jeden Fall nicht der Fall. Ja, als Ersatz ist Giovanni oder Giovane. Ich habe ja sogar, ich mache sogar hier Portugiesisch bei Duolingo, ne? Aber sorry, falls das jetzt auch jemandem auffällt, dass ich es falsch ausgesprochen habe.
Grafici.
Ja, genau. Von Hellas auf jeden Fall. Und Hellas hat sich da auf ein einigermaßen kurioses Transfermodell eingelassen, denn Napoli hat eine Strafe von der Serie A bekommen. Vielleicht erinnert ihr euch, dass Lazio in der Sommertransferphase gesperrt wurde für Neuzugänge, weil sie gegen, ja, quasi die Financial Fairplay-Regeln, sag ich jetzt mal, da gibt es so mehrere Indizes, die die Nachhaltigkeit in der Wirtschaftsplanung und sowas messen. Und da hatte Lazio sehr stark gegen verstoßen, deswegen durften sie gar nichts machen. Und bei Napoli ist es jetzt so, dass sie nur das ausgeben dürfen, was sie einnehmen. Bei der Kaufpflicht von Luca gilt das nicht, weil die schon im Sommer quasi bilanziert wurde.
Mhm.
Und Giovanni kam jetzt für 2 Millionen Euro Ablöse plus 18 Millionen Euro in Boni. Und okay. Als Hellas-Fan würde ich im Abstiegskampf, wenn der mein zweittorgefälligster Spieler für so ein Transfermodell geht, würde ich wahnsinnig werden, glaube ich.
Das heißt, vor allem die Boni würden sie dann eher natürlich erst am Ende der Saison bekommen, im neuen Fenster oder sogar eher dann im neuen Geschäftsjahr.
Genau.
Und weiß man, worauf sich die Boni, also es ist sozusagen keine verzögerte Kaufpflicht, sondern eine, nochmal was anderes.
Genau, also wenn er, ich weiß nicht, wie das genau aufgeschlüsselt ist, ob das, habe ich jetzt übers Wochenende nicht nachgelesen, aber sagen wir, wenn er sein 20. Spiel macht oder so und das wäre dann am ersten Spieltag der nächsten Saison, dann müssen sie halt nochmal 5 Millionen draufzahlen und beim 30. Spiel nochmal 5 Millionen oder so. So wird das häufig geregelt.
Okay, das ist dann...
Das war zum Beispiel auch bei Šeško und bei Wirtz war das vergleichbar. Da sind die Boni quasi garantiert, aber sie sind nicht direkt im Sommer geflossen. So.
Okay. Das ist also Rebuild Serie B bei Hellas, oder?
Ja, keine Ahnung, ey. Wahnsinn auf jeden Fall.
Okay. Ja, aus Napoli-Sicht finde ich den Transfer ganz gut, muss ich sagen.
Ja, der hat auf jeden Fall ein gutes erstes halbes Jahr in der Serie A gespielt. Also Hellas hat den auch ablösefrei aus Brasilien geholt im Sommer. Und ist schon eine der Entdeckungen gewesen, würde ich sagen.
Andererseits muss ich auch so ein bisschen sagen, ja, es gab ja mal zwischendurch zwischen Noah Lang und Antonio Conte auch irgendwie so Vibes, wo man dachte, naja gut, das funktioniert wohl nicht, aber dann hat es gerade so gefühlt angefangen, so ein bisschen zu funktionieren und dann ist...
Ja, nee? Ja, schwer zu sagen, also vor allem, also so richtig gut eigentlich, das heißt nämlich, sie haben 2 Millionen Euro Leihgebühr sowohl für Luca als auch für Lang bekommen, wovon dann schon 2 Millionen nach Verona weitergegeben wurden und das heißt, sie haben jetzt so, Milchmädchenrechnung, weitere 2 Millionen und müssen dafür eigentlich auch noch einen Ersatz für Lang holen. Und ich glaube, Neres fällt mal wieder ein paar Wochen aus.
Ja.
Das ist Kaderplanung auf Champions League-Niveau.
Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Was hatten wir sonst noch?
Baldanzi hat die Roma verlassen. Jetzt unter Daniele De Rossi auf Torejagd in, sag's nochmal.
Genua.
Dankeschön. Im Gegenzug ist Venturino, glaube ich, großes Talent aus der CFC-Jugend, ist jetzt zu Roma gewechselt. Und die Fiorentina hat gleich drei Spieler abgegeben. Simon Sohm ist nach Bologna weitergezogen. Edin Dzeko hat, glaube ich, schon getroffen auf Schalke. Und Richardson ist nach Kopenhagen gegangen.
Was? Edin Dzeko spielt bei Schalke?
War schwer zu übersehen, glaube ich, die letzten Tage, ne?
Ja. Ah, Dings da, der, oh Gott, ich habe den Venturino?
Mhm.
Ja, der hat sogar gespielt, ist gegen Milan, ist so ein paar Minuten reingekommen.
Ah, cool.
Ja. Ey, und die Roma hat so einen 18-Jährigen von Marseille geholt.
Ja, was?
Was, ja.
Mhm.
Hat auch gespielt.
Ja, kann er was?
Schwer einzuschätzen in der Phase, wo Milan sich nur noch hinten reingestellt hat. Aber es ist so, wo du auch im ersten Blick denkst, so, oh krass, ey, der ist halt wahrscheinlich in den letzten 6 Monaten nochmal 15 Zentimeter gewachsen und muss erstmal den eigenen Körper unter Kontrolle bekommen. So wirkt es auf den ersten Moment. Aber der hat ja in der Ligue 1 in 14 Spielen schon 6 Torbeteiligungen in der laufenden Saison, in der Vorrunde gemacht. Also. Und Marseille ist ja auch irgendwie jetzt nicht komplett Metz oder so.
Jetzt. Er hat unter De Zerbi Taktik vielleicht auch schon ein bisschen gelernt.
Glaube ich auch, ja. Okay. Sonst noch irgendwas Spannendes aus dem Segment?
Nö, ich habe leider jetzt nicht so den Überblick darüber, was sich gerade anbahnt, weil ich am Wochenende mich damit nicht so viel befasst habe, aber nächsten Montag gibt es dann nochmal ein Update.
Sehr gut, sehr gut. Dann lass uns noch ein bisschen auf die Spiele vom vergangenen Wochenende blicken. Ihr habt vielleicht schon rausgehört oder ihr gelauscht. Roma-Milan war meine Partie, deswegen auch immer nur aus dem Augenwinkel und eigentlich fast gar nicht wirklich was von Juve-Napoli um 18 Uhr sehen können. Ich habe es gerade vorhin schon angedeutet, Napoli fand ich wirklich erschreckend in Kopenhagen. Also auch so richtig kraftlos wirkte das alles. Und wenn dann, ja, weiß ich nicht, hat sich das gegen Juve, so wie ich es dann gelesen habe, auch nicht wirklich verbessert?
Nee, Juve war schon bestimmt, auf jeden Fall. Fand's ja ganz witzig, das hat dein Kommentatorenkollege, hat das Carsten Fuß gemacht?
Mhm.
Ja. War auf jeden Fall auch nochmal betont worden, dass es ja verkehrte Vorzeichen quasi sind, ne? Spalletti gegen Conte. Ja. Aber auf der jeweils falschen Bank, in Anführungszeichen.
Ja.
Und ja, Spalletti hat dieses Trainerduell nicht nur im Ergebnis deutlich gewonnen.
Hm. Und dann, wenn Jonathan David sogar trifft?
Ja, auch vor allem, das müsst ihr euch reinziehen, die Vorarbeit von Locatelli mit der Hacke. Und dann setzt er sich tatsächlich vielleicht zum allerersten Mal im Juve-Dress wirklich mal körperlich gut durch gegen Spinazzola und schiebt ein. Dass da die Vorarbeit gelobt wird, liegt natürlich nur daran, dass Jonathan David das danach gut macht. Mhm. Denn der Ball fliegt eigentlich so, er spielt ihn mit der Hacke und der macht dann so einen hohen Bogen halt genau zu David hin, der nimmt ihn mit der Brust mit und macht dann halt das Tor. Aber ich glaube, das passiert auch, also in 9 von 10 Fällen entsteht da gar keine Chance draus.
Okay, sehr gut. Ja, also Juve, ja, ist letzte Woche erst wieder draufgehauen, nachdem sie da auswärts verloren hatten bei Cagliari. Wobei Stimmt. wir an der Stelle nochmal Cagliari loben wollen. Ja,
absolut. Wir haben jetzt auch wieder gewonnen.
Ja, ja, kann ich tatsächlich. Ich habe die 90 Minuten nicht gesehen, aber ich hatte ja gemeint, und dabei bleibe ich auch so, jedes Spiel von Juve ist halt für die trotzdem noch harte Arbeit, aber das kann ja auch, das meine ich ja nicht negativ, so, ne? Aber das wird Spalletti genauso sehen, nehme ich an.
Ja, ist auch, also ich fand es teilweise schon ganz nett, wie sie es gespielt haben, so. Hildes und Conceição, wenn die gut drauf sind, machen eh immer Spaß, und im Mittelfeld Locatelli und Thuram auch, was so die körperliche Präsenz und sowas anbelangt, also alle irgendwie ein 10-15% mehr gehabt als Napoli gerade in dem Moment. So, und das passt ja vielleicht auch ein bisschen mit dem zusammen, was du beim Kopenhagen-Spiel festgestellt hast. Und dann ist das eben auch am Ende, dass es so deutlich ausfällt, keine wirkliche Überraschung.
Ja. Aus Napoli-Sicht frage ich mich so ein bisschen, also wenn du dir das jetzt so anguckst, musst du eigentlich die Meisterschaft abhaken.
Sind 9 Punkte jetzt, ne?
Ja. Es sei denn, sie fliegen direkt aus der Champions League raus. Aber die Blöße, und da gibt es natürlich auch noch mal ein bisschen mehr Geld, wenn du dann noch mal weiterkommst.
Mhm.
Also eigentlich musst du eher weiterkommen und dann vielleicht gucken, ob du da so einen Run startest und vielleicht sogar ins Viertelfinale kommst oder so und so noch mal ein bisschen irgendwie deine Saison rettest. Oder die Coppa, dann die Coppa dir holst.
Stimmt.
So, dass du ein bisschen da was hast, zumindest einen Titel.
Ist aber, also ich finde den Hot Take von Francesco, dass es die letzte Conte-Saison ist.
Ja, ja,
safe. Ist nicht so fernliegend.
Ja, der ist lauwarm, der Take.
Ja, also, okay, fair.
Antonio ist sich doch dazu schade, da irgendwie dann nochmal irgendwie was zu machen. Lukaku ist zumindest wieder zurück jetzt, ne?
Ah ja, genau. Das kann auf jeden Fall weiterhelfen.
Und Inter lacht sich ins Fäustchen an diesem Wochenende wieder. Roma, Milan, die nehmen sich die Punkte gegenseitig weg. Die Roma hätte mit einem Heimsieg sogar Napoli vorbeiziehen können. Und ja, Markus hat geschrieben, ich glaube, es war noch zur Halbzeit. Ja, kann mir keiner erklären, wie Roma, Milan noch 0-0 stehen kann. Junge, Junge, das sieht bisher tatsächlich nach Gasball aus. Die AS presst Milan ohne Ende, nichts zu sehen. Man kriegt das Ding aber nicht ins Tor. Absurde erste Halbzeit. Ich mag mich irren, aber so gaspesken haben wir das bisher noch nie auf die Straße gebracht. Atalanta Sportivo Roma. Ja, ist eigentlich alles gesagt. Ey, das war wirklich, also pass auf, paar Beobachtungen. Wie sie Salemakers aufgefressen haben, mega geil. Der ist zur Halbzeit einfach ausgewechselt worden, der hat gar nichts auf die Kette gebracht, da waren Spieler und Stadion in seinem Kopf. Da bin ich voll bei Markus, deswegen dieses 1-gegen-1 über den ganzen Platz jagen, sah wirklich nach Gasperini-Fußball aus. Auch wie es dann so einzelne Pärchen gab, ne? Salemakers, der ist dann nicht nur auf Wesley getroffen, sondern da ist dann immer noch Kone gegen den Ball mit auf links rausgezogen. Ja, Daniel Mahlen war super gut, hat sich in guten Räumen bewegt, die haben geil geballt, Celik war richtig gut. Und jetzt kommt das große Aber, du musst halt eins davon machen. Also klar, da waren auch Monster Saves von Mike Maignan dabei, aber du musst da ein Tor machen.
Mhm.
Du musst eigentlich sogar 2 Tore machen in der ersten Halbzeit. Und dann weiß ich nicht, ob Milan nochmal ins Spiel reinkommt. Und dann ist es, und das haben irgendwie Schnadi und ich auch so gesagt, das sehen wir ja schon auch oft, dass das so ein Max Allegri-Spielplan ist. Ne? Erste Halbzeit erstmal nix und dann schlagen wir schon irgendwann zu. Die haben auch das Vertrauen daran, dass sie kein Gegentor bekommen. Aber hier ist es natürlich auch einfach das eigene Glück auf die Probe gestellt.
Ja.
So, weil höchst fahrlässig, wie passiv sie da waren, meiner Meinung nach. Und weil du kannst ja im Verteidigungsmodus sein, aber es geht ja dann trotzdem darum, immer, ob du aktiv verteidigst oder ob du nur zuschaust oder dich nur stellst. Sie haben nur zugeschaut.
Mhm.
Ja, und auf der anderen Seite, also gab 6 Wechsel in der Startelf bei der Roma, deswegen lasse ich so, klar, trotzdem Doppelbelastung. Allerdings, dieser Gasperini-Fußball frisst schon auch Kräfte.
Klar.
Und vielleicht machst du dann in so einer Situation mal oben, auch wenn der Sauerstoff nachlässt, ganz genau so einen dummen Fehler wie ein Dicker, schenkst einen Eckball her und dann passiert das, was wir vorhin schon mal gehört haben, machst du vorne nicht, kriegst du sie hinten.
Hm. Hast du, glaube ich, sogar in den Highlights gesagt, oder?
Ja, habe ich da ein bisschen nochmal Floskeln bemutmüht auf den Sonntagabend. Ja, also. Und zur Wahrheit gehört dann auch dazu, als dann Milan, also dann gibt es diesen berechtigten Handelfmeter, den macht Pellegrini rein und danach, das Momentum und das Stadion war krass bei der Roma, da wurde jedes Tackling gefeiert und du dachtest wirklich so, ey, die gehen jetzt voll auf den Heimsieg. Aber in der Abschlussaktion war keine mehr dabei. Mhm. Also sozusagen dann hinten raus in den letzten 15 Minuten wirklich nochmal einen draufzusetzen, dafür hat offenbar die letzte Power gefehlt. Oder man muss dann auch sagen, dann hat es dann halt Milan sachlich seriös zu Ende verteidigt und war dann im Endeffekt mit dem Punkt auch happy, was ich wiederum auch finde, ne? Also die Roma verliert mal zumindest ein Spitzenspiel nicht. Milan bleibt zum 21. Mal ungeschlagen. Nichtsdestotrotz lässt du abreißen.
Stimmt.
Also sind
5 Punkte jetzt.
Fünf Punkte. Ist viel, finde ich.
Das stimmt, ja. Gerade weil Inter ja offensichtlich gerade in der Liga, in dieser intensiven Phase mit alle 3 Tage ein Spiel keine Punkte lässt.
Hm. Ja. Flo hat ja auch noch was dazu geschrieben, ne? Paar Takes. Erstens, Seki Celik spielt entweder immer wie Cafu oder Rick Karstorp, dazwischen gibt es nichts. Geiler Vergleich. Ich fand ihn richtig, richtig stark, Mann. Er holt auch den Elfmeter raus. Zweitens, eben Dicker ist am Mann verteidigen und gegen den Ball wahrscheinlich mit der stärkste Innenverteidiger der Serie A, mit Ball am Fuß wahrscheinlich der schlechteste. Komische Kombi.
Ja. Da weiß ich nicht, ob da die Lücke so groß ist, aber.
Ja, gibt deutlich bessere, aber vielleicht hat er sich da auch von dem Eckball ein bisschen beeinflussen lassen. Drittens, ich wünsche allen Serie Amore-ZuhörerInnen so viel Glück im Leben, wie Max Allegri Spielglück hat. Dass Milan gegen Genua, Florenz, Lecce und die Roma kein Spiel verloren hat, ist reines Glück. Milan hat so einen spannenden Kader und er lässt Geisterbahn-Fußball spielen. Schade eigentlich. Ja, das ist immer auf der einen, also ein neutraler Beobachter, denkt man sich natürlich dann ja auch oft, das kannst du doch auch als Fan nicht wollen. Ich glaube, ein sehr weiser Mann namens Manolo hat mal gesagt, er schaut Fußball auch in erster Linie bei seinem Verein, um sie gewinnen zu sehen.
Und so. Ja, klar, ja. Klar. Und am Ende steht dann die Champions League auf jeden Fall irgendwie da drin.
Klar, weil
aber der Titel halt vielleicht nicht.
Ja. Aber habe ich auch gestern im Live-Kommentar gesagt, wenn Titel, dann dieses Jahr. Ich
glaub, ja, genau, deshalb.
Ja. Ja, ja.
Deswegen, okay. Also klar, wenn sie dann die Spiele irgendwie Allegri-esque alle 1-0 gewinnen, dann beschwert sich am Ende niemand. Aber wenn es dann irgendwann aufhörst, die Spiele 1-0 zu gewinnen, dann halt berechtigterweise vielleicht schon, ne?
Das ist der sogenannte Ergebnissport.
Ja, ja, ja.
Ach ja, herrlich. Gute Ergebnisse gab es ansonsten auch noch an diesem Wochenende. Inter dreht ein 0-2 gegen Aufsteiger Pisa und gewinnt zu Hause noch mit 6-2. Doppelpack Moreo zu Beginn, dann Cilinski per Strafstoß, Lautaro noch vor der Pause mit dem Ausgleich und ehe der Halbzeitpfiff ertönt, Pio Esposito, der das Spiel schon dreht.
Denk mal, das als Pisa. Du führst 2-0 in San Siro und gehst trotzdem mit dem Rückstand in die Pause. Das kann doch nicht sein.
Ja,
also bist dead danach einfach.
Ja. Und dann, ehrlicherweise dauert es dann aber richtig lang, bis das Spiel so richtig entschieden ist. Weitere 3 Tore. Di Marco 82., Bonny 86. und Mkhitaryan noch in der Nachspielzeit zum Endstand. Ja, ja. Wie gesagt, Inter haben wir letzte Woche auch schon gesagt, mega stabil. Hey, wir könnten auch Mitte, Ende Februar im Presseraum einen kurzen Inter-Talk aufnehmen.
Stimmt.
Ja.
Ja, gute Idee eigentlich.
Wisst ihr jetzt überhaupt nicht, worüber wir reden, aber
werdet ihr dann sehen.
Ja, so. 6 Tore für die Gastgeber gab es auch bei Como gegen Torino. Boah, Tuvica, Spaturina, Acuña, Duvicas, Kühn, Cacré. Heftig. Was war denn da los?
Auf jeden Fall hat mir nach den beiden Spielen und dann, weil Bologna ja auch noch bei Bologna Genua viele Tore gefallen sind, hat mir Jörn danach geschrieben, ist das noch meine Serie A? Und tatsächlich war es für Como der höchste Sieg in der Serie A ever und auch der höchste generell seit 1965.
Wow.
Damals hatten sie in der Serie C gegen Fanfula 6-0 gewonnen.
Also.
Ja. Und Toro hat auch in den letzten 5 Jahren auf jeden Fall nicht so hoch verloren. Da gab es mal 2-mal in 2 Saisons hintereinander jeweils 0-7, einmal gegen Milan und einmal gegen Atalanta.
Ich kann mich tatsächlich noch dran erinnern, ja. Krass, krass, krass. Ja, Cagliari stoppt den Lauf, wenn man ihn so nennen möchte, der Fiorentina, gewinnt bei Viola durch die Tore von Kilicoy und Palestra mit 2-1. Precianini hatte nur noch den Anschlusstreffer erzielen können in der 74. Minute. Ja, also, und da haben wir doch noch ein Serie A-Ergebnis. Also, Cagliari einmal loben nochmal. Sehr gut, sehr gut.
Palestra im Sommer auf jeden Fall auch einer, jetzt nicht wegen des Tores, aber generell einer für die Champions League Clubs.
Ja, Kilicoy finde ich auch geil, muss ich sagen. Gefällt mir. Also, Serie A-Ergebnis: Lecce Lazio 0-0. Lazio ist auch so tot, ey, ich sag's ja. Mhm. Wahnsinn. Wahnsinn. Hey, habe ich das schon besprochen? Ich habe das, nee, das war dann Montagsspiel, glaube ich. Ich habe Lazio Como gesehen, das 0-3 ausgegangen ist.
Oh, stimmt.
Also ich habe eingeschaltet, kurz bevor das 3-0 fällt in der zweiten Halbzeit, und dann, es war heftig, das war so richtig Barca-esk, weil du meinst, also die Lazio hat natürlich, klar waren die dann irgendwie gebrochen, aber die haben schon versucht, irgendwie anzulaufen und mal nochmal irgendwo ein bisschen was fürs Publikum oder Kampf zu tun. Como hat die teilweise 10 Minuten lang gefühlt nicht an den Ball gelassen. Die haben einfach den Ball zirkulieren lassen. Ohne auch selber immer groß nach vorne zu spielen. Die hatten am Ende waren das, glaube ich, irgendwie 899 zu 350 Pässe gespielt.
Okay.
Für Como. Mega heftig. Ja.
Lazio hat jetzt schon 11 Punkte Rückstand auf Como, die Sechster sind, und damit, wenn man nicht einen Champions League Platz mehr hat und je nachdem, wer die Coppa gewinnt und so, den Conference League Platz belegen. Aktuell.
Sassuolo genügt ein frühes Tor von Aliu Fadera in der 3. Minute, um das Aufsteigerduell gegen Cremonese mit 1-0 für sich zu entscheiden. Und damit können wir fast sagen, Sassuolo verabschiedet sich komplett aus einem möglichen, hatten wir es ja jemals irgendwann gesehen, Abstiegskampf.
Nicht wirklich.
Nee, so. Ganz anders, kleiner
Cremonese allerdings, wir haben, glaube ich, den Vergleich mit Empoli jetzt schon ein paar Mal gemacht.
Nein, du hast den gemacht.
Ja, danke. Und ich fühle mich bestätigt, denn sie haben also Anfang Dezember das letzte Mal gewonnen, ne?
Ja, aber wie viele Punkte sind es?
6.
Vorsprung.
Ja.
Ja, gut. Sehe ich nicht, dass die noch jemand aufholt. Ja, wobei, wenn du gar nicht mehr gewinnst, ne? Ja.
Ja,
So.
Ich glaube auch nicht, aber also der Trend ist not sehr fremd.
Ja.
Jamie Vardy.
Okay, ich dachte, es ist Rob Friend. Na gut. Hilfe. Oh, jetzt habe ich ein Gladbach-Trikot in meinem Kopf. Gar nicht gut. Parma verliert in Bergamo 0-4. War es so deutlich?
Ja. Also okay. Parma hätte auch 1-2 Tore tatsächlich machen können. Du hattest irgendwann mal Karnesecki oder vielleicht war es auch Christian. Christian war es, glaube ich. Ne? In unserem Halbzeitfazit Karnesecki sehr gelobt. Und der hat genau das gemacht, was da das Thema war, so auch nicht erst, wenn man 3-0 führt, sondern auch schon, wenn es vielleicht noch 0-0 steht oder wenn man erst 1-0 führt oder so, dann Punkte festhält. Und das hat er jetzt auch gemacht. Also die 2 Chancen, die Parma hatte, hat er fantastisch gehalten und war dann deshalb auch, ja, also einer der Unterschiedsspieler. Und ich finde es in Ordnung, 0-4 gegen Atalanta zu verlieren, wenn dann sonst halt die nächsten Spiele alle wieder irgendwie 0-0 und 1-0 ausgehen. So.
Fair. Oh, Raspadori getroffen gleich auch, ne?
Ja, stimmt. In seinem Startelfdebüt, glaube ich.
Mhm. Ja. Genoa, Bologna, 3-2. Und dann führen die Rossoblu mal sogar auswärts 2-0 in Führung gehen. Nach der Pause war das schon. Ein Eigentor noch, nachdem Ferguson davor getroffen hatte. Das Ding dann noch abzugeben, allerdings, oh, Lukas Korupski, der hat gegen Celtic hat er schon wieder gespielt, aber in der Liga war es sein Comeback. Davor, glaube ich, das war das Napoli-Spiel. War das Anfang November oder Anfang Dezember? Ich, so viel Fußball, ich komme. Aber er war jetzt auf jeden Fall eine Weile raus. Gegen Celtic hat er wieder gespielt und das war jetzt sozusagen sein Comeback in der Serie A. Und was macht er? Er fliegt vom Platz.
Hast du gesehen, wie?
Nee.
Er kommt raus, so im Halbfeld, und da sind eigentlich sind da sogar Verteidiger um ihn rum. Und dann ist der erste Kontakt scheiße und der Ball springt weg. Und CFC-Stürmer spritzt rein und er legt ihn halt. Nicht brutal, aber Vitinha war es. Fault ihn. Und dann gibt es halt rot, weil aus der Perspektive, das war so, es war nicht mittig, sondern so leicht, wenn du aufs Tor guckst, leicht rechts davon. Das Tor war halt frei, ne?
Okay, die Frage ist, wenn Vitinha noch drei Schritte macht, kann er dann den Ball aufs Tor schießen?
Genau.
Ja, also, gut, dann ist es rot.
Ja. Also das Schiedsrichter hat sich das, glaube ich, auch am Monitor noch angeguckt und seine Entscheidung bestätigt. Also im ersten Moment wirkte das wie eine wilde Entscheidung, aber dann, wenn man dann noch so drei Zeitlupen sieht, auch von hinten halt die Perspektive aufs Tor und so, dass das dann schon realistisch war, dass der den da reinschießt, ja.
Okay, ja. Bitter, bitter.
Und leitet die Aufholjagd ein, denn ist ja völlig egal gewesen, dass er ihn nicht reinschießen konnte. Denn es waren zwar 35 Meter oder so, aber Malinowski bekommt dann halt den direkten Freistoß und knallt den halt rein, ne?
Ach, das war der Freistoß, ja. Weil 56. Ach, das hat so lange gedauert, bis der ausgeführt wurde.
Ja.
Ach, krass, okay.
Wir haben eben mit VAR und so weiter und so fort.
Ach, heftig, okay. Und dann noch Ekuban und Junior Messias. Ach,
ja. Und wirklich, wirklich, guckt dir die Highlights nochmal an, guckt euch alle die Highlights nochmal an. Alle drei Genoa-Tore und auch das von Ferguson zum 1:0 ist alles Highlight-Reel.
Okay, oh ja, gut, mache ich auf jeden Fall dann. Mache ich auf jeden Fall. Sehr gut, dass wir darüber gesprochen haben.
Und De Rossi und generell das Marassi, die sind ruhig geblieben, ne? Also bei bei allen der Tore, da sind Leute sitzen geblieben im Stadion.
Ja,
ne?
Ja. Ja, Michael schreibt passenderweise auch, wer Genoa Bologna nicht gesehen hat, hatte ein schlechtes Wochenende. Und Markus, FC Bologna, einfach italienischer Eintracht Frankfurt. Was heißt Denkgefängnis auf Italienisch? Ich verspreche hiermit jetzt endlich ein Eintracht Frankfurt Vergleiche-Verbot aus. Für mindestens 2 Wochen. Für mindestens 2 Wochen. Oder letzte Woche war es noch Freiburg, Eintracht Frankfurt. Mein Gott, ey.
Deutsche Fußballvereine mit FR sind jetzt nicht mehr erwünscht.
Ja. Bekommt immer eure Defensive in den Griff, ey. Da musst du auch nicht immer so viel rumheulen. Ach ja. Jetzt habe ich hier Blick in die unteren Ligen stehen. Ich glaube, es ist aktuell nicht eingetroffen. Ich habe aber einen Freund, der auf jeden Fall in der Serie B unterwegs war, hat mir schon Fotos und Videos geschickt. Ich weiß nicht, ob es noch für diese Woche reicht, dass auch ein Stadionerlebnis eintrudelt. Ansonsten würde ich das halt hier reinschneiden oder eben halt nächste Woche. Ja, sehr schön. Haben wir doch wieder vieles aufgearbeitet heute. Auch unsere nicht vorhandenen Italienisch-Kenntnisse, die aber stetig besser werden. Ich habe das auch mir da was vorgenommen. Fand es auch gut, dass mich Rainer da noch mal ein bisschen gekitzelt hat. War wichtig und richtig. Wichtig und wichtig vor allem ist, dass ihr alle gesund werdet oder gesund bleibt, wie es denn auch gerade so der Fall bei euch ist, dass ihr nächste Woche wieder am Start seid, dass ihr viel Spaß mit der Champions League habt am Mittwoch. PSV-Stadion bin ich da in Eindhoven. Gucke ich mal ein bisschen den Paul Wanner an.
Oh.
So.
Ach, ja. Gegen die Super Bayern.
Gegen die Super Bayern. Zweite Niederlage in Folge. Peter Boss Masterclass. dann gucken sie mal alle. Naja, gut. Bin gespannt, was da die italienischen Teilnehmer so reißen in der 18er-Konferenz. Mal sehen, wie oft man da was hört.
Ist ja tatsächlich, das hatte ich mir sogar noch notiert, Conte kann ja auch, wenn er mit seinem Ex-Verein Chelsea schlägt, ist das ja auch Schützenhilfe für Atalanta und Inter.
Na so?
Ne?
Also, machen.
Ja.
Gut, das war's. Bis nächste Woche. Tschüss.
Arrivederci.
Alla prossima.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo!